Vielen Dank, Maya, Maxi und Betty, für die wunderschönen Minuten der Musik. Es ist schwer zu sagen, was Musik ist. Manchmal glaube ich oder habe das Gefühl, dass wir es abwerten, wenn wir sagen, dass sie nur als Einleitung oder Vorbereitung in die Überlegung des Wortes ist, denn die ist selbst oft die Botschaft und das Wort, nur in einer anderen Sprache gesagt. Und wir sind als Gemeinde gesegnet, dass wir Menschen haben, die diese Gabe haben, uns Musik näher zu bringen. Und wir werden diesen Segen auch heute Abend haben können, um 19 Uhr im Konzert. Die Bereitschaft und das Bedürfnis meinerseits ist auch groß, gleich einzusteigen in das Wort. Trotzdem nur ein paar Bemerkungen. Vielleicht wurden sie schon mal gesagt, eine davon. Die Tatsache, dass wir hier einen Bildschirm haben, ist keine langfristige Veränderung und kein neuer Plan, sondern es ist das Ergebnis einer technischen Panne oder eines kleinen Problems, dass der Beamer nicht funktioniert. Deshalb kann die Leinwand nicht funktionieren. Und wir sind froh, dass wir wenigstens etwas haben, was als Ersatz dienen kann. Und vielleicht können wir das als Anlass nutzen und als Gemeinde, damit der Gottesdienst nach wie vor seine Lebendigkeit behält, eine kleine Korrektur vorzunehmen. Entweder nicht bei jedem Lied aufstehen, denn alle, die in der zweiten oder dritten Reihe sitzen, sehen da nicht den Text. Oder dass man sich tatsächlich vornimmt, die Liederbücher von zu Hause mitzunehmen. Zweitens möchte ich persönlich sagen, dass ich eine kleine oder große Freude erlebt habe durch eine Kleinigkeit, die ich gleich hier angesteckt habe. Ich habe heute Morgen ein selbst gehäkeltes Herzchen geschenkt bekommen. Aufgrund meiner letzten Predigt, die hieß, liebet unsere geistliche Leiter. So weiß ich. Vielen Dank, Gertrud. Ich schätze das sehr. Und ich schätze auch die ungehäkelten Herzen, die geschenkt wurden. In der Literatur ist diese Geschichte bekannt als Geschichte von Buridans Esel. Und die Geschichte ist sehr einfach. Sie spricht von einem Esel, der vor zwei Haufen Heu steht. Die sind beide gleich groß und gleich entfernt von ihm. Und in der Geschichte geht es so krass in die Richtung, dass der Esel verhungert, weil er sich nicht entscheiden kann, welchen Haufen er jetzt auffressen soll. Im Prinzip ist das eigentlich nur die Ankündigung von einem Vorgang in uns Menschen. Etwas, was wir kennen, was wir immer wieder erleben, nämlich, dass wir in Situationen kommen, in der zwei Sachen gleichwertig sind und uns, Entschuldigung, danke schön, Ben, und uns gleichzeitig anziehen. Das nennt man Ambivalenz. Ja? Das sind also Dinge, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen würden, aber trotzdem möchten wir sowohl das eine wie das andere haben. Ich weiß nicht, wann ihr persönlich so ein Erlebnis hattet. Ob überhaupt, aber das bezweifle ich nicht, sondern wann, in welcher Intensität habt ihr das gehabt? Und ich werde das jetzt nicht erfragen, sondern ich nutze die Zeit, von einem oder einen Bericht zu lesen von einem Menschen, von dem die Bibel berichtet, dass er in so eine Ambivalenz stand. Und zwar, die Rede ist von Paulus, von wem dem sonst, aber nicht aus dem Thessalonicherbrief, sondern aus dem Brief an die Philipper. Und die Situation, in der er sich befunden hat, in der er war, und sein Dilemma oder seine Ambivalenz ist nicht so einfach zu verstehen. Ich lese aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Verse 21 bis 24 zunächst. Philipper 1, 21 bis 24. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Wenn jemand eventuell die Übersetzung Neues Leben hat, der kann diesen Text in der Form lesen. Und so bin ich hin und her gerissen. Und ich weiß nicht, was ich jetzt von diesen zwei Optionen wählen soll. Und als ich diesen Text gelesen habe oder mich diesem Text angenähert habe, habe ich versucht zu erkennen, wieso hat Paulus hier eine Ambivalenz? Denn er spricht hier von seiner Sehnsucht oder von seinem Wunsch, auch ausscheiden zu können. Und nicht nur das, sondern er sagt, was auch viel besser wäre. Ich kann nicht für Paulus sprechen, ich kann nur davon sprechen, wie ich es empfinde, wenn ich konfrontiert werde mit diesem Text. Und wenn ich versuche, mir Gedanken darüber zu machen und meine generelle Antwort darauf wäre, Paulus hat recht. Und zu dem Thema ganzheitliches Leben gehört der Tod auch dazu. Auf den ersten Blick haben wir Christen eine Hypothek. Nämlich in dem Empfinden, dass der Tod etwas Schreckliches ist. Und im Prinzip ist das richtig, denn die Anfänge dieses Gedankens sind genauso gemeint. In dem ursprünglichen Konzept Gottes war oder gab es keinen Platz für den Tod. Es gab Platz nur für das Leben, uneingeschränktes, ewiges Leben. Und als Gott gesagt hat zu Adam und Eva, an dem Tag, an dem du von dem Baum essen wirst, wirst du sterben, war das die Ankündigung von einem totalen Bruch. Wenn der Mensch das tut, dann wird er sich trennen von der Quelle des Lebens und wird also sein Leben nicht mehr fortsetzen können, sondern er wird sterben. Er wird aufhören zu existieren. Aber die Inhalte der Bibel zeugen von einem Akt der Anpassung, die Gott vorgenommen hat, auch zu diesem Thema, nachdem der Mensch tatsächlich sündig geworden ist. Ja, es stimmt, der Tod ist nach wie vor der Feind, aber der Kern des Erlösungsplanes Gottes bestand darin, diesen Feind zu besiegen. Und so kommen wir Menschen in eine vielleicht absurde Situation, dass das, was am Anfang so schwerwiegend war, so schwere Hypothek war, dass es eigentlich auch einen Aspekt bekommen kann, was nicht so schwerwiegend ist. Stellt euch vor jetzt, tatsächlich als Folge der Sündhaftigkeit der Menschen kommen Leiden und Krankheiten. Aber der Tod kommt nicht. Und so leidet man 1000 Jahre und 2000 und 10.000 Jahre. Und so kann man sagen, im gewissen Sinne war das eigentlich ein Akt der Gnade Gottes, dass er vorgesehen hat, dass der Mensch ein Ende erlebt von dem, was wehtut, was abweicht von seinem optimalen Plan. Und diesem Gedanken, diesen Stachel des Harten, des Unüberwindbaren hat Gott dadurch rausgenommen, indem er selbst gestorben ist und den Tod überwunden hat. Und so hat die Bibel recht. Johannes berichtet davon in seinem Evangelium, in seiner Offenbarung. An einer Stelle, wo er sagt, das ist Offenbarung 14, Vers 13, und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Selig sind die, die sterben. Das ist natürlich kein Aufruf, kommt Leute, stirbt. Aber es ist ein Angebot, keine Angst zu haben, denn der Christus kennt, der sich mit Christus verbindet, der hat auch gewonnen. Und mich fasziniert der Lebenslauf von Paulus oder die Summe dessen, was er erlebt hatte. Und erlaubt mir, das kurz zu erwähnen. Wer will, kann auch mitlesen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, sagte er ab Vers 23, ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, unter Räubern, unter Juden, unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüste, auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit. Und dann schließt er ab mit einer Frage, wer ist schwach und ich werde nicht schwach. Ja, das Leben ist manchmal hart, sehr hart. Das Leben bringt eine gewisse Last und wir Menschen spüren diese Last und manchmal tatsächlich kann man das Gefühl bekommen, ich kann nicht mehr, es wäre so schön, zur Ruhe zu kommen, es abzuschließen. Und das ist eigentlich eine gute Botschaft an Menschen, die an Christus glauben. Selbst wenn dieses zur Ruhe gehen bedeutet, die Augen zuzuschließen und sterben, es ist ein Gewinn. Es ist ein Gewinn, weil das eine Gewissheit ist. Ich habe meinen Lebenskampf geführt und abgeschlossen. Es kommt nichts mehr, was mich eventuell noch mehr belasten wird, als ich tragen kann. Das, was ich geleistet habe in meinem Kampf mit Gott und für Gott, ist gespeichert bei Gott. Und es geht nicht verloren. Und was für ein romantischer und dennoch toller Gedanke. Nächstes Mal, wenn man die Augen aufmacht, sieht man eigentlich den Herrn? Ist das nicht schön? Deshalb kann man, oder ich sage jetzt in der Ich-Form, deshalb kann ich nachvollziehen, wenn Paulus schreibt, ich habe mir gewünscht, Denn er war Gefangener und das Urteil wurde noch nicht gefällt. Daher gab es zwei Optionen. Theoretisch hätte er freigelassen werden können, aber genauso hätte er verurteilt werden können. Und wir wissen, was die Urteile damals bedeutet haben. Und dennoch sagt Paulus, selbst wenn eine Option wäre zu sterben, habe ich kein Problem damit. Ich würde mir sogar wünschen, nach allen diesen Kämpfen, die ich gehabt habe, meine Augen zuzuschließen und dann sie wieder zu öffnen, wenn der Herr kommt. Und dazwischen weiß ich, alles, was ich gemacht habe, mit ihm und für ihn, hat er gesammelt in dem Buch des Lebens und wird mir dann einen Siegespreis geben. Deshalb behaupte ich, oder deshalb habe ich von diesem Text profitiert in meinem Verständnis des Konzeptes des ganzheitlichen Lebens. Und deshalb sage ich, so wie ich vorher gesagt habe, zu dem Konzept des ganzheitlichen Lebens gehört auch die Einstellung oder die Konfrontation mit dem Thema Tod, aber nicht nur im negativen Sinne. Und noch etwas gehört aus der Sicht von Paulus, aus seiner Erfahrung zu dem ganzheitlichen Leben. Ich lese noch einmal diesen Text, weil er in diesem Punkt so schön klingt und eigentlich so eindeutig zeigt, worin der Sinn des Lebens besteht. Er sagte, Vers 23, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Oder in manchen Übersetzungen steht, was für mich viel schöner wäre. Aber es ist nötiger, sagt er, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Das christliche Leben ist immer eine Herausforderung, zwischen zwei Schwerpunkten auszusuchen. Lebe ich für mich oder lebe ich für die anderen? Und Paulus befindet sich in einer Situation, in der er eindeutig sagt, wenn ich an mich denken würde, dann kann ich unterschreiben. Für mich wäre es besser zu sagen, adieu. Ich habe meinen Kampf geführt, ich habe diesen Kampf abgeschlossen, ich gehe. Aber in dem Konzept des ganzheitlichen Lebens eines Christen steht das eigene Ego nicht ganz oben, sondern die Frage, was kann ich noch für die anderen tun? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Rolle? Wo ist mein Platz in der Welt der Lebenden? Denn auch wenn der Tod etwas Positives in sich hat, hat das Leben genauso. Wer lebt, der wächst. Wer lebt, der erlebt etwas. Er erlebt Förderung in Freude und im Glauben und im Rühmen von Christus. Das kann man nicht erfahren, wenn man tot ist. Aber wenn man lebt, dann spürt man es. Und wenn man es für die anderen tut, dann bekommt das noch einen höheren Wert. Und so hat Paulus sich entschieden, in seiner Überlegung doch eine Auswahl zu treffen. Und das bewundere ich auch bei ihm. Und ich kann euch sagen, dass es mich anspornt, selbst vielleicht in diesem Bereich noch mehr zu erleben. Vers 19 im Philippa 1 sagt, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Vorher haben wir gesagt, in dem Moment hat Paulus nicht gewusst, wie das Urteil ausfallen wird. Aber ich bewundere ihn, wie er sagt, aber ich weiß. Es gibt etwas, was wirklich toll ist in der Erfahrung eines Christen, dieses Wissen. Wenn ich diesen Text lese, dann verknüpfe ich das automatisch mit einem Text aus dem Alten Testament. Der Mann heißt Hiob, ist schwer krank und sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist das, was das Leben eines Christen unterscheidet von einem Menschen, der Jesus Christus nicht persönlich kennengelernt hat. Derjenige oder diejenige, die Christus persönlich kennengelernt hat, der weiß, der vermutet nicht, der rechnet nicht eventuell damit, sondern er hat Überzeugung. Er hat diese Heilsgewissheit. Der Herr ist für mich gestorben. Er bietet mir das an und er möchte, dass ich lebe. Und wenn ich ihn annehme, dann lebe ich auch. Ich weiß, sagte Paulus. Er ist dankbar für die Gebete seiner Geschwister und für die Wirkung des Geistes Gottes, die ihm das noch einmal deutlich gemacht haben. Und aus dieser Perspektive geht er ausgerüstet, ausgestattet mit der göttlichen Kraft in die weitere Phase seines Lebens. Und ich kann mir diesen Mann vorstellen. Er ist schon müde. Und diese verschiedenen Kämpfe haben gezehrt an ihm. Und trotzdem sagt er, ich gehe weiter, weil es gut ist, weil ich erkannt habe, dass ich noch Potenzial in mir habe, an meine Brüder und Schwestern zu denken, sie zu unterstützen. Es ist mein Wunsch, dass Gott auch uns unterstützt und stärkt in unserer Anstrengung, ein ganzheitliches Konzept des Lebens zu entwickeln und diesem Konzept zu folgen. Ein ganzheitliches Konzept. Und das ist eigentlich ein tolles Wort, auch wenn ich jetzt nicht belegen kann, dass es unbedingt biblisch ist in seiner Herkunft. Ganzheitlich leben, komplett leben, bedeutet tatsächlich uneingeschränkt leben aus der Gnade Gottes. Aber auch keine Angst zu haben, wenn etwas klopft an die Tür des persönlichen Lebens. Und ich sage das jetzt nicht so theoretisch, sondern weil ich selbst weiß aus meinem Dienst hier in dieser Gemeinde und wir als Gemeinde wissen, weil wir ab und zu solche Dinge erwähnen, dass wir unter uns Menschen haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die aus verschiedenen Gründen aktualisieren diese Frage. Und manchmal, was natürlich verständlich ist, hört man den O-Ton eher in Richtung Angst und Furcht. Bloß nicht. Und warum? Und was machen wir jetzt? Der Tod wird immer auf den ersten Blick unser Feind bleiben. Und ich habe noch keine Beerdigung in meinem Dienst erlebt, zu der die Menschen kommen lachend und fröhliche Lieder singen. Wir können uns nicht daran in dem Sinne gewöhnen, dass wir mit äußeren Zeichen jubelnd und jauchzend durch die Gegend gehen und sagen, naja, kein Problem. Aber wenn man sich hinsetzt und wenn man konzeptionell denkt, was mache ich aus meinem Leben, dann ist es nicht abwegig, auch diesen Aspekt zu berücksichtigen und sagen, das ist unsere Realität, in der wir leben. Aber Gott sei Dank, im vollen Sinne des Wortes, Gott sei Dank, dass diese Realität nicht hoffnungslos ist, sondern dass es eine gewinnbringende Realität ist. Und mit anderen Worten sagt Paulus, Leute, konzentriert euch darauf, sucht nach Wegen, wie ihr den Schwerpunkt eures Lebens darauf legen könnt, ein Segen für die anderen zu werden. Und Gott wird dann entscheiden. Aus seiner Perspektive wird er eine Option wählen, mit der wir einverstanden sein können. Es ist verständlich, dass wir manchmal auch wünschen, dass endlich alles hier aufhört, weil es nicht immer schön ist. Und manchmal hat man das Gefühl, dass es nur unschön wird. Und wenn man nur die letzte Woche betrachtet und zusammenfasst, worüber berichtet wurde und was alles geschehen ist, wird man müde und wünscht man sich, dass man die Augen zumacht und in einem anderen Moment aufwacht, wenn es wieder schön wird. Es ist eine tolle Gewissheit, Jesus Christus als Herr und Erlöser zu haben. Es ist eine tolle Gewissheit, es ist eine Heilsgewissheit, zu wissen, Jesus hat gewonnen. Er hat alles in seiner Hand. Mich komplett, ganzheitlich, so wie ich lebe und auch wenn ich nicht lebe. Denn in seiner Vorstellung ist das nicht der letztendliche Punkt, sondern die Gewissheit seiner Wiederkunft und der Auferstehung, in der wir dann definitiv und endgültig leben werden. Ich bitte euch, kurz aufzustehen, damit wir diesem Gott danken für seinen Weg, für sein Angebot und dass wir ihn bitten, dass er uns weiterhin begleitet und stärkt auf unserem Wege. Unser großer Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort informierst und dass du uns Erkenntnisse schenkst, was in deinem Konzept alles vorhanden ist. Danke, dass wir klar und eindeutig erkennen können, dass der Tod unser und dein Feind ist, aber der besiegte Feind, dass dein Erlösungsplan funktioniert hatte und dass wir davon profitieren. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, zusammen mit dir, mit deiner Hilfe, wenn wir konfrontiert werden mit diesem Feind, dass wir keine Furcht haben müssen. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns versteht, wenn solche Gedanken doch durch unseren Kopf gehen. Aber wir kommen mit allem, was wir sind und wie wir sind, zu dir und bitten dich, dass du auch hier auf uns wirkst, dass wir uns gegenseitig unterstützen auf diesem Wege des Glaubens und dass dein guter Geist uns begleitet und unterstützt, dass wir unseren Blick fest auf dich richten und dass unsere Priorität die Frage wird, was kann ich noch tun, um ein Segen für mein Umfeld zu sein? Und dann alles in deine Hand zu legen. Danke für deine Verheißung, dass du mit uns gehen wirst und dass du wiederkommen wirst, um uns zu dir zu nehmen. Und in dieser Gewissheit, dass du unser Herr bist, dass du uns erlöst hast und dass du möchtest, dass wir in dein Reich kommen, gehen wir in den weiteren Tag und in die Woche, die vor uns ist, in die Zeit, von der wir noch nicht wissen, was sie mit sich bringt. Aber gestärkt im Glauben und in dieser Gewissheit, dass wir in deiner Hand sind. Hab Lob und Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen.